Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich, dass ich mal heute Abend wieder bei Ihnen in Denkendorf sein kann. Es ist schon einige Zeit her. Da war ich mal eingeladen, glaube ich, vom CVJM oder offenen Abend. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. CVJM, oder?
Und
Ja, auch Allianzversammlung mal richtig. Und jetzt bin ich also wieder die an für sich kurze und harmlose Strecke von Heilbronn hierher gefahren mit meiner Frau. Das Gerät, dieser Autopilot, hat gesagt 1 Stunde, und dann haben wir gesagt, naja, wir wollen es ganz gründlich machen und sind schon um 5 losgefahren. Und wie es manchmal auf der Autobahn geht, plötzlich kam ein Stau nach dem anderen, die Zeit wurde immer weiter nach hinten geschoben. Plötzlich tauchte mal die verrückte Zahl 22:10 Uhr oder sowas auf. Das heißt, dann hätte ich Sie erst zum Ende der Veranstaltung grüßen können. Also das war dann auch schon ein bisschen ein Zittern und Bangen. Wir haben auch von unterwegs angerufen und gesagt, es wird wahrscheinlich später werden. Aber dann sind wir doch noch so geleitet worden, dass wir hier halbwegs zeitig angekommen sind. Ja, ich freue mich, dass wir jetzt miteinander ein Psalm bedenken können, der es wirklich in sich hat. Es gibt ja gerade heute in dieser Zeit Fernsehbilder, die lassen einem das Blut in den Adern gefrieren. Wenn man sieht, wie eine vermummte Gestalt mit der Maschinenpistole im Anschlag neben einem zum Tode Verurteilten, der da auf dem Boden kniet, steht und dabei ist, diesen Menschen zu enthaupten. Unglaubliche Brutalität, die von diesem islamischen Staat und seinen Kämpfern, seinen Dschihadisten ausgeht. Oder dieses andere Bild von Nordnigeria, der Boko Haram, wo auch so ein selbsternannter Gotteskrieger eine große Gruppe von Mädchen vor sich hat und mit einem breiten Grinsen sagt, dass diese Mädchen jetzt als Gefangene Musliminnen werden müssen, obwohl sie eigentlich aus einer christlichen Schule stammen, und dass sie weiterverkauft werden als Sklavinnen. Was sind das für Brutalitäten, Willkür, Grausamkeiten? Und doch, wenn wir in die Geschichte hineinschauen, dann sind die Namen geradezu austauschbar. Allein im 20. Jahrhundert, was sind da für Gräuel verübt worden durch die Diktaturen des Nationalsozialismus, durch die kommunistische Diktatur? Es ist unglaublich, was Menschen zufügen können. Und in dieser Zeit des Nationalsozialismus, als sich in Deutschland in der evangelischen Kirche ein Widerstand geregt hat mit der sogenannten Bekennenden Kirche, wurde auch eines Abends ein Gottesdienst abgehalten. Und dann kommt die Mesnerin kurz vor Beginn noch in die Sakristei und sagt zum Pfarrer: Die Gestapo ist wieder dabei. Leute, die man sofort erkennt, weil sie nicht zur Gemeinde gehören und auch schon ihren Block und Bleistift bereithalten, um mitzuschreiben, um irgendeine Anklage, irgendeinen Vorwand zur Verhaftung zu finden. Und der Pfarrer überlegt kurz und geht dann in den Gottesdienstraum, schlägt seine Bibel auf und beginnt zu lesen. Und zwar spricht er von den Gottlosen in dieser Welt. Denn für sie gibt es keine Qualen. Gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hoch her. Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. So wenigstens hat sich Josef Goebbels verhalten, natürlich auch Adolf Hitler. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen, wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und werden reich. Das ist der erste große Teil dieses Psalms. Ein Aufschrei über die Willkürherrschaft, darüber, dass sich Leute einfach mit den Ellenbogen durchsetzen, keine Rücksicht nehmen, nur ihren eigenen Vorteil kennen und dann auch noch dabei prächtig gedeihen, gesund und weiß sind, Erfolg haben und Anklang beim großen Publikum, die bewundert werden, gerade weil sie so mächtig sind und scheinbar in ihrer Herrlichkeit daherkommen, unantastbar, unangreifbar. Was soll man gegen sie tun? Diese Klage gibt es überall auf der Welt. Und es gibt sie durch die ganze Weltgeschichte hindurch. Aber nun formuliert sie ein Gottesmann, einer mit Namen Asaf. Und für den ist das mehr als nur eine erschreckende Feststellung, dass es den Bösen so gut geht und sie sich so breit machen und durchsetzen. Für ihn ist es mehr als nur eine menschliche Katastrophe. Für ihn, und das ist der eigentliche Kern, der eigentliche Ausgangspunkt dieses Psalms, für sie ist es ein Skandal im Blick auf Gott. Dieser Asaf kann seinen Gott nicht mehr begreifen. Warum? Weil ihm als frommen Juden eigentlich klar ist, Gott sorgt für die Ordnung. Gott hält die Harmonie der Welt. Gott sorgt dafür, dass es gerecht zugeht. Und wenn wir ins 5. Mosebuch schauen, dann kennen wir diese Stelle, wo es heißt, wenn du Israel gehorsam bist, dann will ich dich segnen. Und dann wird das breit beschrieben, wie dieser Segen aussieht, wie Israel gedeiht, wie die Felder reiche Frucht tragen, wie sie das Vieh vermehrt, wie sie in Frieden leben können, ihre Ernten genießen, unter dem Weinstock sitzen. Es geht ihnen rundherum gut. Das ist der Segen, der auf ein gehorsames, gläubiges Tun folgt. Und im Umkehrschluss sagt dann Gott, wenn ihr aber abweicht, wenn ihr ungehorsam seid, dann wird der Fluch über euch kommen. Dann werden eure Feinde über euch herfallen. Dann werden sie eure Äcker verwüsten und euer Vieh wegtreiben. Und dann wird es zu Ende mit euch sein und ihr werdet zu Sklaven werden im eigenen Land. Segen und Fluch. Aber beides klar definiert und erkennbar daran, dass eben der Segen auf den Gehorsam und der Fluch auf den Ungehorsam bezogen ist. Und diese von Gott so gewollte, eingerichtete, göttliche Natur- und Geschichtsordnung, die gerät völlig aus den Fugen. Das ist der Kern der Anfechtung dieses Asaf. Der sagt, Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzen sind. Das sagt er in der ersten Überschrift dieses Psalms, im ersten Vers, sozusagen schon das Ergebnis. Aber so schnell stellt sich dieses Ergebnis nicht ein. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut geht. Das kann er nicht mehr fassen und auch nicht ertragen. Dass das alles, was Gott über den Zusammenhang von Tun und Ergehen, von gutem Tun und gutem Ergehen, von bösem Tun und bösem Ergehen, dass all das, was Gott so klar festgelegt hat in seinem Wort, dass das ins absolute Gegenteil verkehrt wird. Und hier ist eine der Kernanfechtungen Israels und vielleicht auch für uns selbst. Wir kennen die Frage, die hier aufbricht, in einer doppelten Gestalt. Wir kennen sie so, wie Asaf sie stellt. Warum geht es den Gottlosen so gut? Das dürfte doch eigentlich nicht sein. Die müssten doch unter dem Fluch stehen. Und wir kennen die Frage auch aus der anderen Richtung, nämlich aus dem Hiob-Buch, wo das Problem ist, warum geht es dem Gerechten, dem Gläubigen, dem gehorsamen Hiob, der gottesfürchtig ist, so wahnsinnig schlecht? Wofür wird er eigentlich bestraft? Wo ist da Gott? Wo bleibt da Gottes Gerechtigkeit? Also, warum geht es den Gottlosen gut und die Gerechten müssen leiden? Darauf kann sich Asaf keinen Reim mehr machen. Und es ist so, dass er ganz nahe daran ist, am Abgrund stehend hinabzuschauen, in dieses riesige Loch des Weltalls und nicht mehr weiß, wie es eigentlich weitergehen kann. Es kann nur noch der Absturz folgen. Ich wäre beinahe geglitten, in die Tiefe abgestürzt, hätte meinen Glauben verloren, wäre geworden wie die Gottlosen. So hat ihn das mitgenommen, seine Beobachtung in dieser Welt. Und das ist für Israel bis in unsere Zeit hinein eine Anfechtung geblieben. Es gibt eine unheimlich ergreifende Geschichte vom Jessel von Rachowa, einem litauischen Juden, der die Verfolgungszeit durch die Nazis erleben musste, der dann im Warschauer Ghetto seine ganze Familie verloren hat. Und er sagt in einem Bekenntnis, das er aufgeschrieben hat, kurz vor seinem Tod, bevor das Haus, in dem sich die Widerstandskämpfer, die Jüdischen, gegen die SS verschanzt hatten, da hat er noch ein Bekenntnis aufgeschrieben. Und dann sagt er in einem Gebet zu Gott, du hast alles getan, damit ich nicht mehr an dich glaube. Du hast alles getan, damit ich nicht mehr an dich glaube. Gerade die Verfolgung in den 40er Jahren, 30er und 40er Jahren, war für Israel eine der radikalsten Katastrophen und Anfechtungen. Eli Wiesel, ein noch junger Mann, den sie ins KZ verschleppt hatten, sagt, in den Flammen der Krematorien ist mein Glaube mitverbrannt. Oder ein Rabbiner namens Rubinstein sagt, nach Auschwitz ist es nicht mehr denkbar, an Gott zu glauben. Und dann ist doch da ein anderer Jude noch, der ähnlich wie der Jessel von Rachowa sagt, wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, an Gott zu glauben, dann hat Hitler Israel wirklich vernichtet. Nicht die physische Vernichtung der 6 Millionen, was furchtbar ist, sondern wenn es gelungen wäre, den Glauben Israels, das Vertrauen auf seinen Gott auszulöschen und unmöglich zu machen, dann hätte dieser Kampf, den die Nazis ja nicht in erster Linie gegen die Juden, sondern letztlich gegen den Gott der Juden geführt haben, dann wäre der zum Sieg geworden. Aber das ist nicht geschehen. Auch in Israel und auch unter den Juden hat Gott gerechte Menschen des Glaubens und des Vertrauens gehabt. Aber wie kommt er denn nun dazu? So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Dieser ernsthafte Mann, dieser aufrichtige Mann, der nicht sich mit vorschnellen Antworten zufrieden gegeben hat, der hat gründlich nachgedacht und alles abgewogen und kommt zu dem Ergebnis, ich kann es nicht fassen. Ich kann nicht begreifen, wie es in der Welt zugeht. Ich kann den Zusammenhang zwischen den Ereignissen im Leben einzelner Menschen und ganzer Völker nicht mehr mit dem guten Gott und seinem Willen in Verbindung bringen. Und liebe Freunde, dieses Thema, das hier bei Asaf angeschnitten ist, das nennt man in der philosophischen und theologischen Wissenschaft das Theodizee-Problem. Ein Theodizee-Problem heißt, wie ist das mit der Gerechtigkeit Gottes? Und dann wird mit logischen Schritten versucht, eine Lösung zu finden. Gott ist allmächtig, aber die Welt ist schlecht, also kann Gott nicht gut sein. Oder Gott ist gut und die Welt ist schlecht, dann kann Gott nicht allmächtig sein, denn sonst würde er ja etwas gegen das Böse tun. Wie man die Sache auch dreht und wendet, die menschliche Logik verblutet an diesem Problem. Durch Nachdenken können wir zu keiner Lösung kommen. Und das zeigt uns auch die Bibel in der ganzen Geschichte Israels und der neutestamentlichen Gemeinde. Und Paulus, der alles noch einmal im Zusammenhang rückblickend sieht, in Römer 9 bis 11 sagt, oh welches Rätsel, wie unbegreiflich und unerforschlich sind die Wege Gottes. Das ist eine Frage, die Ihnen sicher auch immer wieder gestellt wird. Wenn man heute in Gespräche über den Glauben eintritt, dann ist das eigentlich fast die erste Frage und gewissermaßen auch die Killerfrage, die Frage, die das Gespräch dann sofort zu einem Ende bringt, wie kann Gott das zulassen? Und dann werden solche Dinge aufgezählt, wie mit dem Terror des Islamischen Staates oder Boko Haram oder was immer es im Einzelnen ist. Wie kann Gott das zulassen? Und hier ist es wichtig, dass wir bei allen ernsthaften Bemühungen unsere Grenze erkennen, auch mit im Blick auf unseren Verstand. Wie Sie es vorhin in der kurzen Vorstellung nochmal gehört haben, ich habe ja die meiste Zeit meines beruflichen Lebens bis zum heutigen Tag mit Studenten der Theologie zugebracht. Und Theologie ist nun mal die Aufgabe, über Gott und seinen Weg nachzudenken und Antworten zu finden. Aber etwas vom Wichtigsten im Umgang mit der Theologie und auch mit Theologiestudenten ist das, dass es Punkte gibt, wo wir sagen müssen, darauf können wir keine einfachen, logischen Antworten geben. Da stehen wir ratlos da, ohnmächtig. Und diese Ohnmacht ist es, die uns so schwer zu schaffen macht. Ich habe nachgedacht, aber es war mir zu schwer. Und wie kommt es denn jetzt zu einem Wendepunkt im Leben des Asaf? Wie überwindet er diese tiefe Glaubenskrise, in der er sich befindet? Zunächst sagt er, alles, was in seinem Herzen so beschwerend ist, Gott. Dieser Psalm ist klassischerweise ein sogenannter Klagepsalm. Und solche Klagepsalmen finden wir öfters im Gebetbuch der Bibel. Und das ist schon ein erster Schritt zur Lösung. Das, was ich mit meinem Verstand nicht erdenken kann, das, was ich mit der Logik nicht lösen kann, das darf ich aber im Gebet vor Gott bringen. Wir haben ein Loblied am Anfang gesungen und das ist gut so. Aber es gibt dann eben auch das andere, dass wir ein Klagelied singen. Dass wir Gott unser Herz ausschütten, so wie die Hannah das getan hat und den ganzen Jammer ihres Lebens vor Gott hingelegt hat. Und das ist wichtig. Wir sollen das, was uns beschwert, dort, wo wir Gott nicht mehr verstehen, dort, wo unser Glaube in die Krise und in die Anfechtung kommt, da sollen wir das nicht unter den Teppich kehren, sondern da sollen wir Gott das einfach vor die Füße kippen. Das dürfen wir. Lobpreislieder und Anbetungslieder sind schön, aber sie sind nur die halbe Wahrheit. Das andere ist in dieser Welt wirklich noch der Klagepsalm. Und wir sind eingeladen, aufgefordert, ermutigt, Gott unsere Klagen zu bringen. Ein zweites, was Asaf hier als Hilfe erfährt, bis dass ich kam ins Heiligtum. Also hat er sich doch noch einmal aufgemacht, nach Jerusalem zu gehen, in der großen Schar der Pilger hinaufgezogen, den Zionsberg, in den beeindruckenden Tempel, dort wo sich Hunderte und dann Tausende von Menschen aus dem ganzen Land gesammelt haben zu einer Pilgerfahrt, um Gott zu opfern und zu anbeten. Und in dieser Gemeinschaft erfährt er eine Antwort. Und das ist auch für uns ganz wichtig. Gerade dort, wo wir angefochten sind, wo wir alleine nicht mehr glauben können, wo wir mit unserem Vertrauen auf Gott am Ende sind, da sollen wir nicht in die Isolation gehen. Da sollen wir nicht die Tür hinter uns zuschließen, sondern gerade dann sind wir eingeladen, in die Gemeinde, dass wir durch die Menschen, die mit uns auf dem Weg des Glaubens sind, dass wir durch diese Menschen eine Hilfe erfahren. Nicht isoliert werden, sondern gerade dann, wenn wir auf die anderen angewiesen sind, dann sollen wir auch in die Gemeinschaft der Glaubenden kommen. Für mich ist es unvergesslich, es wurde gesagt, wir haben 3 Kinder, das ist richtig, aber wir haben einen Sohn im Alter von 20 Jahren verloren. Der war sehr schwer plötzlich psychisch krank geworden und in einer Psychose hat er sich das Leben genommen. Das war an einem Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag. Und dann bin ich in unserer Derendinger Dorfkirche, da wo das Albrecht-Bengel-Haus steht, wie ganz normal zum Gottesdienst gegangen. Und dieser Gottesdienst war auch ein ganz normaler Gottesdienst. Und doch hat mich das, was ich da gehört habe, innerlich erfasst, getragen, gestärkt, mir wieder Zuversicht gegeben. Von den Liedern, den Gebeten, der Schriftlesung, dem Predigttext, der Predigt. Verstehen Sie, das ist keine Frage des Wissens oder des Verstandes. Wenn es darum gegangen wäre, das hätte ich mir als Pfarrer lang auch selber sagen können und erklären können. aber diese Gemeinschaft und dass da eine Gemeinde ist, die so singt, so betet, so bekennt und so das Wort Gottes hört, das war das Entscheidende. Das hat eine Wende verursacht. Und Asaf sagt dann mal in diesem Psalm auch, wenn ich vom Glauben abgefallen wäre, dann hätte ich damit deine Kinder, also Gottes Kinder, in dem Fall das Volk Israel, verleugnet. Dann hätte ich die Krise, in der die Gemeinde ist, noch viel schlimmer gemacht durch meinen Glaubensabfall. Und hier ist aber jetzt das Gegenteil. Hineingehen in die Gemeinschaft der Glaubenden, ob im einzelnen Gespräch dann oder in einer kleineren Gruppe des Gebets oder in einer größeren gottesdienstlichen Versammlung oder Gemeinschaftsstunde oder was immer das dann im Einzelnen sein mag. Dass wir uns nicht isolieren lassen von den anderen Geschwistern im Glauben und damit isolieren lassen von Gott. Nein, wir sollen die Gemeinschaft gerade in solchen Zeiten suchen. Und etwas Drittes erwähnt dann Asaf, nämlich, wie sich sah auf ihr Ende, das Ende der Gottlosen. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte und gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken? Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Sie werden einfach zunichte. Der Wind der Geschichte geht über sie hinweg und sie sind zerstreut. Man denkt nicht mehr daran, so wie man einen Traum abschüttelt und sagt, das ist alles Unsinn, was ich da erlebt habe. Auf jeden Fall soll mich das nicht bestimmen und regieren, sondern ich bin in wachem Zustand in der Begegnung mit Gott. Wie ein Traum, der verschmäht wird, wenn man am Morgen erwacht. Die Mutter von Napoleon dem Großen, eine Zetizia, diese Zetizia wurde einmal von einem Mann angesprochen und der hat ihr gratuliert zu ihrem Sohn. Napoleon der Große, der war nun wirklich in der Geschichte Europas ein gewaltiger Herrscher, der ganz Europa eingenommen und besiegt hat, bis hin nach Moskau vorgedrungen. Und da sagt dieser Mann zu der Tetizia, ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Sohn. Und da überlegt diese Frau kurz und sagt, er hat sein Ende noch nicht gesehen. Bevor wir über das Leben eines Menschen ein Urteil abgeben können, ist es wichtig, das Ende zu sehen. Stürzt er? Verweht er? Versinkt er in der Hoffnungslosigkeit? Was wird aus diesem Menschen? Er hat sein Ende noch nicht gesehen. Und dieses Ende von Napoleon war ja dann auch ein jämmerliches Ende in der Verbannung aller seiner Macht beraubt und seines Ruhmes und Einflusses. Das Ende sehen. Und damit hat dieser Asaf seine Anfechtung überwunden. Als es mir wehe tat im Herzen, und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts, ich war wie ein Tor vor dir. Jetzt, nachdem er vor Gott geklagt hat, jetzt, nachdem Gott seine Anfechtung überwunden hat, durch die Gemeinde, durch den Blick aufs Ende, was gilt am Ende, da erkennt er, wie töricht sein ganzes Verhalten war. Dass das, was er gesehen hat, eben nicht die Wirklichkeit war, sondern dass Gottes Hand hinter all dem Geschehen auch mit den Gottlosen steht. Und dann kommt er zu drei wichtigen geistlichen Einsichten. Und das möchte ich jetzt noch lesen, das ist in den Lutherbibeln auch dick gedruckt. Ab Vers 23. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Was sind das für seelsorgerische Konsequenzen, die Asaf am Ende seines Psalms uns mit auf den Weg gibt? Da ist dieses Dennoch des Glaubens, und das ist für diesen Psalm auch zu einer Überschrift, zu einem Weg, zu einer Wegmarke geworden. Das Dennoch des Glaubens. Ich habe vorhin gesagt, unsere Logik zerbricht an diesen Fragen. Wir können es mit dem Verstand nicht erfassen, aber der Glaube ist höher als alle Vernunft. Friede Gottes, der durch den Glauben geschenkt ist, ist höher als alle Vernunft. Und das vernünftige Denken ist ja eine unserer natürlichen Begabungen zur Weltbewältigung, zur Lösung von Fragen. Und die andere Möglichkeit, die wir haben zu erkennen, ist die durch die Erfahrung. Die ganze Naturwissenschaft ist darauf aufgebaut, dass man Erfahrungen macht, man stellt der Natur bestimmte Fragen, macht immer wieder gleiche Experimente und sieht, was dabei rauskommt und versucht dann daraus Gesetzmäßigkeiten abzuleiten. Also die Erkenntnis durch die Erfahrung. Das eine ist die Erkenntnis durch die Logik und das andere ist die Erkenntnis durch die Erfahrung. Und nun ist es im Blick auf den Glauben auch so, dass der Glaube nicht einfach unterstrichen wird und bestätigt wird durch unsere Erfahrung, sondern manchmal scheint die Wirklichkeit absolut gegen den Glauben zu stehen. Und da wird deutlich, es geht nicht ums Schauen, sondern es geht ums Glauben. Der Glaube ist eine andere, höhere, stärkere, größere Form der Erkenntnis und der Gewissheit als all unsere Logik und auch als alle unsere Erfahrung. Und deswegen heißt vom Glauben, wir glauben an Gott, den wir nicht sehen, als ob wir ihn sehen würden. Dieses als ob, wir beten und scheinbar wird das Gebet nicht erhört, der Kranke stirbt, sind wir jetzt mit unserem Glauben am Ende? Oder gibt es dieses Dennoch des Glaubens, dass ich Gott nicht verstehe, aber ihm vertraue, dass ich weiß, am Ende wird er sich erweisen. Am Ende wird auch das Sehen, die Evidenz, die Klarheit der Erfahrung hinzukommen. Dann wird sich unsere Erfahrung, wenn wir Gott begegnen, wenn wir die Grenze dieses irdischen Lebens zum Tod hin überschritten haben, dann, wenn wir durch die Auferstehung hineingerufen werden in das Reich Gottes, dann wird sich alles ändern und dann gibt es eine Erkenntnis, in der alles zusammenstimmt. Unser Denken, unsere Erfahrung und die Wirklichkeit Gottes. Und das ist das Dennoch des Glaubens, dass ich festhalte an diesem unergründlichen Vertrauen. Ich habe das immer wieder selber erlebt, zum Beispiel auch im Bengelhaus. Eines Tages kamen die Behörden auf uns zu, wie das ja bei vielen Gebäuden heute aktuell ist, und sagten, wir müssen alles grundsätzlich neu machen und sanieren wegen der heutigen Auflagen für den Feuerschutz. Und dann haben wir das durchrechnen lassen und dann kam ein Betrag von 1 Million Euro heraus. Und das hätten wir nie aus den laufenden Spenden so gewinnen können. Das war irgendwie gegen alle Erfahrung. Und wir haben gebetet und Gott hat uns dann durch ein Erbe urplötzlich 980.000 Euro geschenkt. Und damit war dieses Problem erledigt. Erfahrungen dennoch gegen alle Vernunft, gegen alle menschliche Erwartung, das hätte das Ende des Hauses bedeuten können, der Bankrott. Und so auch mit Mitarbeitern. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir Mitarbeiter haben, sondern dass Gott uns Menschen schenkt und anvertraut, die mitmachen, die mitwirken. In so vielen Dingen, in den kleinen und in den großen. Etwas ganz Triviales, aber was ich auch immer wieder erlebt habe. Man sucht dringend was, man ist in Eile und dann plötzlich kommt man aus der Hektik heraus und bittet ganz kindlich, Herr, lass mich doch das jetzt finden, den Schlüssel oder was immer es ist. Und dann geschieht's. Vorher alles suchen, keinen Wert gehabt, man war wie blind. Und dann plötzlich tut Gott die Augen auf. Also in den großen und in den ganz kleinen Dingen dürfen wir ihm vertrauen. Das Dennoch des Glaubens heißt, gegen alle Logik, gegen alle Erfahrung zu wissen, Gott ist da, Gott ist nahe und Gott weiß auch einen Weg. Dass wir am Ende ihn loben können. Dass auf die Klage das Lob fällt. Mein Kollege Uwe Rechberger im Bengelhaus hat seine Doktorarbeit im Alten Testament geschrieben über den Übergang von der Klage zum Lob in den Psalmen. Das ist eine interessante Frage. Sie müssen sich mal, wenn Sie die Psalmen durchlesen, genau den Punkt markieren, wo die Klage aufhört und plötzlich übergeht in den Ausdruck des Vertrauens und des Gotteslobes. Der Übergang von der Klage zum Lob, wo Gott am Herzen eines Menschen und vielleicht auch konkret in der Situation eines Menschen ein Wunder tut und sich erweist. Das andere ist dann das nur der Liebe. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. In der letzten Woche war ich im thüringischen Bad Blankenburg im Allianzhaus. Wir hatten dort eine Konferenz mit katholischen Theologen, ein Dialog, ein Gespräch zwischen Vertretern der weltweiten evangelischen Allianz, Theologen aus der Allianz, mit solchen katholischen Theologen vom Vatikan, vom päpstlichen Rat zur Förderung christlicher Einheit. Und wir haben sehr offen, sehr kritisch die Fragen angesprochen, die zwischen uns stehen. Es ist nicht so einfach eine Schmuseökumene, dass man jetzt sagt, jetzt sind alle Probleme, die es in den letzten 500 Jahren gegeben hat, zwischen den Evangelischen und den Katholiken einfach aufgelöst. Aber es ist ein Ringen. Und in diesem Ringen ging es auch um die Frage, aus welcher Kraft, aus welcher Motivation heraus handeln wir nach dem Willen Gottes? Und da haben wir auch bei dem Asaf hier einen entscheidenden Punkt. Der Asaf hält ja Gott vor und sagt, ich bin offensichtlich umsonst vergeblich reinen Herzens gewesen. Ich habe mich angestrengt. Ich habe dein Gebot, ich habe deine Tora erfüllt Was willst du eigentlich noch mehr von mir? Aber er hat es aus Pflichtbewusstsein herausgetan. Er hat es getan, weil die guten Werke letztendlich doch Gott nötigen müssten, gnädig zu sein. Und das war so eine Frage, die uns beschäftigt hat. Wie ist es mit den guten Werken? Und da brauchen wir jetzt auch nicht auf die katholische Kirche runterzugucken, sondern das ist ja auch in unserem eigenen Herzen. Gott, jetzt habe ich mich so für dich eingesetzt, dann könntest du mir doch jetzt helfen. Jetzt wäre es Zeit, wo ich diese Prüfung habe, wo ich krank bin, wo ich in meiner Beziehung ein Problem habe. Jetzt, Gott, müsstest du doch eigentlich dich auch dankbar und erkenntlich zeigen. Und das ist schon die falsche Sichtweise. Hier macht Asaf deutlich, wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Es ist eine unglaubliche Liebe, die er zu Gott hat. Und diese Liebe zu Gott, diese Liebe zu Jesus Christus, das ist es, was uns antreiben soll. Nicht den Zwang, nicht den Gebot, sondern aus Liebe zu ihm tun wir seinen Willen, lieben wir andere, sind wir gütig und barmherzig mit anderen. Wenn ich nur dich habe. Und wie kommt es zu solcher Liebe? Ich denke, das Einfachste und Beste ist für uns als Christen, dass wir immer wieder die Evangelien lesen. Da begegnet uns Jesus mit seiner unendlichen Liebe. Etwa dieser Frau, die da kommt ins Haus des Pharisäers, mitten in die Gesellschaft hineinplatzt und dann sich vor Jesus niederkniet, weint über ihr eigenes verpfuschtes Leben und mit ihren Haaren seine Füße trocknet. Und was sagt Jesus dann auf die Anfrage des Gastgebers? Ihr ist viel vergeben, darum liebt sie viel. Wenn wir erkennen, was Gott unendlich viel Gutes, obwohl wir Sünder sind, an uns getan hat, dann entzündet sich daran die Liebe. Oder wenn wir sehen, wie Jesus mit dem Zachäus umgeht und ihn vom Baum herabholt. Oder auch mit diesem reichen jungen Mann, zu dem er sagt, lass doch jetzt mal die Gebote und folge mir nach. Binde dich mit deinem Leben an mich. Diese ganzen Geschichten des Evangeliums sind Liebesgeschichten und sie können unsere Liebe entzünden, dass wir Jesus wirklich von Herzen lieben und aus dieser Liebe heraus handeln. Schließlich ein drittes, neben diesem Dennoch des Glaubens, neben dem Nur der Liebe, das Endlich der Hoffnung. Du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Das Ende des Menschen, der mit Gott lebt, ist ein anderes als das Ende der Gottlosen. Du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Endlich. Endgültig. Das Wort endgültig klar zu verstehen heißt, was am Ende gültig ist. Und das erfährt er hier. Dass Gott sein endgültiges Wort gesprochen hat. Ich erinnere mich an eine Schiffsreise, die wir gemacht haben im Mittelmeer. Und dann sind wir auf den Hafen in Genua zugefahren. Und da ist das Gewässer etwas schwierig. Und dann kam ein Lotse an Bord, ein italienischer Lotse, und der hat dann der Mannschaft Befehle gegeben, aber es wurde einem immer mulmiger, wenn man da an der Reling stand. Was mag das noch werden? Das Schiff, und so ein Schiff ist ja nicht leicht zu lenken und zu stoppen. Dieses Schiff fuhr immer direkter auf die Hafenmauer zu. Und dann plötzlich ein lautes Wort des Kapitäns, Basta! Und dann wussten alle, jetzt gilt sein Befehl. Jetzt hat dieser Lotse ausgedient. Und der Kapitän hat es dann auch noch geschafft, sanft das Schiff anlegen zu lassen. Basta! Und das hat Jesus Christus über dieser Welt gesprochen. Ein Basta. Durch seine Auferstehung hat er dem Tod ein Ende bereitet. Hat er den Sieg davongetragen. Hat er das durchgesetzt, was am Ende gültig ist. Dieses endlich der Hoffnung. Du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Eines der schönsten Worte im Neuen Testament steht Römer 8, 18, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen und dann, dass dieser Welt Leiden nicht wert sind, der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Wie ist das? Wie kann Paulus sowas sagen? Stellen wir uns mal vor, wir würden hier jetzt hier vorne eine große alte Balkenwaage hinstellen. Und an jeder Seite dieses Balkens hängt eine Schale, in die man Gewichte hineinfüllen kann. Und jetzt wird aufgewogen. Und wenn wir jetzt auch nur bei unserer kleinen überschaubaren Zahl jeder nach vorne käme und in die linke Waagschale all das hineinlegt, was schwer ist in seinem Leben, Unglück, Leid, Krankheit, Tod, Sorgen, Ängste. Wie würde diese Waagschale nach unten gezogen? Von einem unheimlichen Gewicht. Und dann sagt Paulus, alles das wiegt nichts. Alles das ist federleicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und das dürfen wir dem Paulus glauben, denn er ist Experte für beides. Für das Leiden und für die Herrlichkeit. Er hat unendlich viel erlitten als Missionar in der Nachfolge Christi. Er hat unendlich viel gelitten. Auf dem offenen Meer getrieben, Prügelstrafen bekommen, angefeindet und verleumdet worden. Er zählt das auf, was ihm alles widerfahren ist. Er weiß schon, was er sagt, wenn er von dieser Zeit Leiden spricht. Darin ist er Experte. Aber er ist eben auch Experte in dem anderen, dass eben das nichts ist gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und er hat den lebendigen Christus in seiner Lichtgestalt, in seiner Herrlichkeit am Himmel vor Damaskus gesehen. Und so weiß er beides, das Leid und die Herrlichkeit. Und deshalb können wir seinem Wort vertrauen, dass er sagt, dass dieser Zeit Leiden nicht wert sind der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und so lasst uns das mitnehmen aus diesem Abend. Die Härte der Anfechtung. Und das Recht, dass wir klagen dürfen. Dass wir uns nicht in die Einsamkeit zurückziehen müssen, sondern die Gemeinde haben und in ihr aufgenommen und getragen sind. Und dass wir aufs Ende schauen dürfen und sagen dürfen, dennoch bleibe ich stets bei dir. Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Amen.